Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir hoffen, ihr habt euch in der einwöchigen Sendepause gut erholt, um wieder maximal aufnahmefähig zu sein. Höchst analytisch schauen wir bei den News unter anderem auf den internationalen Streamingmarkt, denn da scheint es an der ein oder anderen Stelle zu bröckeln. Wie gewohnt sprechen wir natürlich auch wieder über aktuelle Trailer. Mit dabei ist die dritte Runde von Love, Death and Robots sowie der vierte Teil über Thor, der sich zukünftig das Rampenlicht teilen muss. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. 2 Wochen hat es gedauert, aber wir sind zurück. Nichts hat sich verändert. Die eine, also außer dass natürlich die Woche eine Pause war. Alles andere ist eine absolute Konstante, nämlich mir gegenüber der Ronny. Schönen guten Tag. Hast du die Osterfeiertage gut rumgekriegt?
Zuallererst mal, hallo Alex. Danke für die charmante Anmoderation, wie immer.
Sehr gerne.
Was war die Frage? Ostern? Ja.
Ja.
Ruhig war's.
Wir haben ja quasi einfach komplett uns hier 2 Wochen lang voneinander gedetoxt. Nein, stimmt ja nicht. Aber ich bin überrascht, dass es nicht direkt irgendwelche Eiergags von deiner Seite gab. Die verbinde ich mir auch tatsächlich heute.
Ich war kurz davor, aber du hast dich ja beim Outro in der letzten Sendung schon beschwert, irgendwas mit Eiern hier sagen, reinzuwerfen.
Ja, na, wir kennen uns ja jetzt nun schon auch seit länger als 146 Folgen, ne? Weil wir nehmen gerade die 147. auf.
Ach, ist das schön.
Ja, nö, auch ganz entspannt. Paar Tage ins Grüne gefahren, war ganz nett. Ein oder andere Drohnenshot versucht einzufangen.
Oh.
Das geglückt ist, das weiß ich noch nicht. Zeigt dann die Auswertung später. Nee, war ganz schön. Das Wetter hat ja zumindest bei uns mega hingehauen. Von daher sehr, sehr angenehm, sehr, sehr entspannt. Also genau das, was ich wollte.
Das klingt doch nicht schlecht.
Genau, finde ich auch.
Das ist ja fast schon ungewohnt freizügig von deiner Seite, so hier mit Smalltalk zu starten. Was ist denn heute los,
Smalltalk,
Alex?
Naja, ich mache jetzt hier den Bogen.
Ich wollte gerade sagen, er braucht die Überleitung seines Lebens.
Auf jeden Fall, Überleitung ist, wenn so viel Entspannung und potenziell freie Zeit vorherrscht, dann kann man ja auch vielleicht den einen oder anderen Film/Serie einschieben.
Das wäre meine Frage gewesen. Hast du diese Bam, Zeit auch so genutzt?
Genau, ja, denn und Zeit war ja tatsächlich der entscheidende Faktor hier. Wir starten ja jetzt immer mit den Ruckzuck-Reviews.
Boah, bam. Nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob ich starten soll.
Kam das vom Band oder hast du das jetzt live eingesprochen?
Du kannst es gerne aufzeichnen jetzt oder wiederverwenden, wenn du möchtest.
Ob du anfangen sollst? Naja, es entscheidet
Du hast 2 und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, du weißt schon, was ich mitgebracht habe.
Ich könnte dich löffeln quasi oder klammern.
Nur eine, Spoonie.
Spoonie.
Ich habe halt nur eine Sache mitgebracht, weil ich gerne halt vielleicht eine Minute länger drüber gesprochen hätte.
Oh, das funktioniert so nicht, Alex. Nur weil du eins hast, darfst du nicht 2 Slots Redezeit belegen.
Pass mal auf, Redezeit passiert. Ich habe hier ein Redezeit-Minutenkonto, ja, und das wird halt aufgebraucht. Ich da so über einen Film, 2 Filme, okay. 3 Filme oder keinen rede.
Ja, und diese 10 Minuten stehen dir zu.
Genau, so sieht's nämlich aus.
Weiß ich auch nicht. Also, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer raus, Alex?
Na, du weißt, was meine eine Sache ist. Und wenn du ein Spoonie machen willst, dann erzähl halt im Zweifel erstmal von deiner anderen Sache. Und dann löffeln wir uns hier durch meine eine Nummer.
Komm, ich kann es ja versuchen, vielleicht kurz zu machen. Denn ich glaube, ich habe ein Problem, Alex. Es könnte sein, dass ich in den letzten Wochen über Ostern vielleicht kaputt gegangen bin. Ich habe viel nachgeholt. Was heißt viel? Also ich habe schon einige Filme geguckt. Koreanisches. Action, Komödie, nice. Drama, gut. Psycho-Horror. Und jedes Mal bin ich aus diesem Film rausgegangen und dachte so, was fange ich denn jetzt damit an?
Oh,
wie
also
ich das
quasi
nicht zusammen.
Okay. Also nichts, was dich quasi wack-wowed hat.
Wack-wowed, genau. Wie du so schön sagst, war so ein bisschen am Flatline in den letzten 2 Wochen.
Oh no. Das ist halt, ich frage mich, liegt das an dem Niveau der Filme oder werden wir irgendwie alt? Zu versnobbt?
Ich hab's ja gerade in den Ring geworfen. Bin ich vielleicht kaputt gegangen? Ja. Ich weiß es nicht.
Oh, das ist aber echt schade dann, wenn du selber sagst, du hast viel geguckt und zwar halt alles irgendwie so, ist halt irgendwie ein bisschen schade, oder?
Ja. Und ich kann ja mal hier bei den Ruckzuck-Reviews den ersten in den Raum werfen, was jetzt nicht unbedingt so ein Highlight war, wo ich dachte, oh, da gehe ich jetzt, den gucke ich mir jetzt unbedingt super gern an. Aber da dachte ich, das könnte vielleicht ein ganz schöner Ansatz sein. Und zwar ist das Fresh von Hulu, der dann dementsprechend direkt auf Disney Plus gelandet ist am 15.04. Yes. Hast du den von deiner Watchlist schon runtergeholt, Alex?
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Okay.
Antworte ich darauf. Also, nee, habe ich noch nicht geschaut.
Aber hättest du noch Lust? Also ist ja sowieso
meistens...
Na klar,
meistens, Sebastian Stan zieht bei uns im Haushalt aus diversen Gründen.
Wir machen es ja sowieso immer spoilerfrei. Deshalb versuche ich hier ein bisschen flott durchzukommen. Ist ein Film von Mimi Cave, ist ihr Langfilmdebüt. Wie du schon gesagt hast, Sebastian Stan ist dabei, Winter Soldier. Oder Tommy von Pam und Tommy, letztens auch auf Disney+. Plus. Daisy Edgar Jones an seiner Seite kennt man eher weniger, aber spielt
unbekannteres
zum Beispiel,
Gesicht, ja.
Genau, aber spielt demnächst zum Beispiel in Under the Banner of Heaven mit an der Seite von Andrew Garfield. Hatten wir letztens drüber gesprochen. Mhm. Und ich fasse mal ganz kurz die Story zusammen. Ich habe mir hier ein bisschen was zurechtgeschrieben, ganz klassisch. Die junge Noah ist mitten in ihrer Sturm- und Drangzeit, hat aber kein gutes Händchen, was Männer betrifft. Entweder steht sie sich selbst mit ihrer eigenen Scheu im Weg oder sie gerät an absolute Vollidioten. Doch eines Abends trifft sie auf Steve, der mit seiner charmanten Art sie in den Bann zieht. Nichts scheint der großen Liebe im Wege zu stehen, wäre da nicht diese eine besondere Vorliebe, die Steve im Verborgenen hält. Mhm. Könnte ein bisschen spoilery werden, wenn man jetzt noch gar nichts von dem Film kennt. Genau, aber wenn man den Trailer kennt und so ein bisschen das Marketing mitgeschnackt hat, dann weiß man, glaube ich, schon ein bisschen, um was es geht. Alle anderen sippen jetzt vielleicht so 3-4 Minuten mal weiter. Der Film ist einsortiert in die Genre Komödie, Horror und Thriller.
Aha, aha, aha.
Also erstmal so Genre-Mix, ne? Klingelt's ja bei uns immer. Aber ich finde, die Übergänge von diesen Genres und die Intensitäten, wie sie ausgespielt werden, die funktionieren für mich nicht ganz. Entweder weil sie zu flach oder weil sie fast zu weit gehen. Beispiel 30-minütiger Rom-Com-Prolog. Ist erstmal ein netter
Bevor es ans Eingemachte geht, meinst du?
Bevor der Film überhaupt anfängt, so gesehen. Hat mich ein bisschen an Drive My Car erinnert, jetzt zum Jahreswechsel. Er hat das ähnlich gemacht. Da kommen nach 50 Minuten die Film-Titles.
Ja, aber der geht ja halt auch 7,5 Stunden.
Genau. Ungefähr so war es, ja. Fängt mit der Rom-Com an, weiß erstmal gar nicht, wo es jetzt wirklich hingeht, wie es sich entwickelt, dann wird es irgendwie ein Thriller, dann kriegt es auch einen Hauch von Torture-Porn, dann wird es ein Psycho-Horror, was mir fast ein bisschen wieder zu weit ging, nicht unbedingt.
Das klingt, ich höre da so gewisse Parallelen raus, wie bei The Trip, hatten wir das zuletzt?
Ja.
Wo wir auch gesagt haben, dass da die Genre überhaupt nicht zu einem runden Ganzen zusammenkommen.
Das hätte ich mit als Beispiel noch angeführt.
Echt? Oh ja, okay, alles klar.
Es ging mir aber nicht dahingehend so weit, dass es mir zu extrem oder zu explizit war, sondern was man so ein bisschen mit der Hauptfigur gemacht hat. Weil ich mir jedes Mal gedacht habe, als Mensch wärst du doch schon längst da gerade an dieser Situation dran zerbrochen.
Okay, also sie ist schon der Protagonist des Films, ja?
Sie ist schon die Hauptfigur auf jeden Fall im Film. Mhm. Oder ja, es ist quasi so ein bisschen, sie stehen schon auf einem gleich hohen Niveau, aber sie ist quasi deine Protagonistin auf jeden Fall.
Alles klar.
Und mir hat storytechnisch so ein bisschen die Wucht gefehlt. Man versucht das eher ein bisschen mit so unterschwelligem Ekel irgendwie voranzutreiben oder so den Film am Laufen zu lassen. Mhm. Und irgendwann oder oft driftet das Skript aber zu sehr in diese üblichen Muster. Alles schon gesehen, Psycho-Thriller-mäßig, alles schon gesehen, Survival-Horror-mäßig. Und zusätzlich hast du noch extreme Vibes, zum Beispiel auch von Get Out, was die Nebencharaktere bis zum Schluss, wie sie sich verhalten angeht. Aber es fehlt halt Jordan Peele-mäßig diese erzählerische Leichtigkeit, sowie diese Cleverness, die zum Beispiel Get Out auch gerade hatte. Und im Endeffekt war es für mich ein interessanter Film mit einer lobenswerten Herangehensweise, gerade auch wegen diesem Genre-Mix, aber man schafft selten wirklich neue eigene Anreize zu schaffen und diese vor allem dann auch gut miteinander zu verbinden. Ich habe dann, weiß ich nicht, es war so ein Film, wo ich dachte, ist so an mir vorbeigeflossen, ich gebe ihm 2,5 Sterne von 5.
Oh, damn, okay.
Spiegelt damit aber nicht das Allgemeinbild wieder. Also ich wäre auch auf deine Meinung gespannt, weil IMDb steht da bei einer 6,7, also schon
am oberen, also
solider.
Ja.
Und Rotten Tomatoes 81 Kritiker und 82% Zuschauerwertung.
Sind sich einig quasi?
Ja, sind sich einig.
Abwechslung, spannend.
Aber ich stand daneben und habe mir auch ein paar Reviews danach noch durchgelesen, dachte so, nee, meins ist es irgendwie nicht gewesen. Aber
spannend. Ist ja fast ein Grund mehr, noch ihn weiter nach oben zu schieben in meinem Backlog.
Oh um das so ein bisschen mal auszutarieren.
Genau. Also würde mich jetzt auch interessieren, wo ich da lande im Spektrum.
Feel free. Fresh auf Disney Plus seit dem 15.04. da im Abo zu finden. Oder auf Hulu, wenn man das hat.
Genau.
Dein Highlight, Alex.
Naja, ich brauchte auch Sitzfleisch für drei Stunden The Batman.
Ach, verdammt.
Der ja dann jetzt doch irgendwie still und heimlich mit Day-and-Date-Marketing auf einmal plötzlich überall als Premium-Download zur Verfügung stand. Ne?
Ja, also, in der letzten Folge,
genau.
Kommt da jetzt noch Sky?
Wir wissen es nicht. Genau, so die Justice, das Justice League-Treatment, Sky, ne?
Ja.
Und dann Sky, Apple, Amazon. Eigentlich jeder große Anbieter hat ihn halt im Premium-Stream. Ja, und ich habe es nur zufällig mitbekommen, tatsächlich, weil da die super gut getargetete persönliche Werbung zwischen den Instagram-Stories war halt von Warner Brothers Deutschland so und jetzt überall, was? Das ist aber an mir vorbeigegangen. Na dann,
auch komischer ein Date. Marketing-Move dann dementsprechend.
Strange, wieder. Ne? Weil ohne Ankündigung.
Wir wussten HBO Max, aber nichts auf dem deutschen Markt-Streaming-Angebot mäßig.
Ich verstehe es nicht, weil das ist doch schon ein Ding, oder?
Ein Batman zieht doch, so wie er durchgeschlagen ist. Viele Leute, 10 von 10 Punkte, beste Super.
Und beim Snyder-Cut haben sie das doch wochenlang vorher angefangen anzuleiern, diese ganze Marketingmaschinerie, auch in Deutschland.
Da war aber noch wesentlich mehr Esoterik dabei beim Snyder Cut. Aber ja, ich fand es auch komisch.
Aber ja. Also,
aber Shake Hands, ich habe es auch mitbekommen und habe ihn mir dann auch gegeben.
Gerade weil ja jetzt in diesem Augenblick immer noch Vorstellungen im deutschen Kino laufen davon. Nicht mehr viele, aber es laufen noch welche. Ich meine nur, ja. So, das ist eigentlich noch, also ein Grund mehr, da irgendwie Transparenz zu schaffen. Spannend. Egal.
Wir haben ihn gesehen.
Und in bester Batman-Manier.
Oha.
Ja, jede Menge Licht. Und wo viel Licht ist, irgendwie auch gefühlt jede Menge Schatten.
Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, also eins vorweggenommen, der hat schon, ich hatte große Bedenken, dass ich in Vergleich gehe mit original jedem anderen Batman-Content. Allen voran natürlich der Nolan-Saga, die auf einem Podest steht.
Nein.
Und an
ich
keinem
dachte, den 60er
Moment,
Jahre Batman-Film.
Du wegen mir auch mit denen, ne? Aber der ist so eigen in seinem visuellen Stil, im Erzählstil, im Tempo, in der Cinematografie, also in der visuellen Darstellung, dass ich an keiner Stelle das Gefühl oder das Bedürfnis hatte, nicht mal mit einem Burton es zu vergleichen. Das war was Eigenes und es war sehr angenehm für mich, denn ich hatte auch meine Bedenken mit dem Pattinson, Robert!
Danke, dass du es nochmal nachgelegt hast. Nee, hatte ich von Anfang an gar nicht. Also ich bin da eigentlich
Ich weiß. Und ich habe ja vor allem noch gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie er als Batman ist, aber ich glaube, er macht einen richtig guten Wayne.
Ja.
Nach den 3 Stunden Film kann ich dir sagen, der macht einen richtig guten Batman und einen richtig schlechten Wayne.
Okay.
Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Na,
aber
es gab kaum eine Trennung, fand ich, zwischen beiden.
Ja, na, weil er quasi auch als Wayne super, super emo unterwegs ist. Mhm. Der ist ja auch in diesem gotischen kathedralartigen Räumlichkeiten da bei Wayne Manor unterwegs, wo ich dachte, wenn
ist
du
ja
jetzt
kein
anfängst
Männer mehr,
zu,
oder? Ist doch ein Turm.
Nee, es ist ja der Tower, aber wenn du jetzt anfängst zu funkeln, flipp ich aus, ne? Weil das hatte schon harte Vampir-Vibes teilweise,
ach,
gerade von der Beleuchtung.
Okay, ja.
Und dann, er lief halt rum, so wie der Batman, ne? Mhm. Also Schultern super steif, die Arme hingen einfach runter, das war schon ein bisschen, das war mir zu dick an der Stelle. Da war es ein bisschen Overacting, es hat mich mehr gestört. Aber warum sage ich, viel Licht, viel Schatten.
Okay,
das Opening, die ersten 10 Minuten.
Ich fand's gut.
Mit dem Monolog, der eigentlich in irgendwie 1-2 Sätzen letzten Endes nur die Quintessenz von was Batman ist, so eindampft und so genial visuell untermalt, dass ich ungelogen, ich hatte die ersten 10 Minuten Gänsehaut. Das war
Pippi
mega.
In den Augen.
Es war überragend gut. Es war überragend gut. Ich war völlig geflasht und dachte, jetzt, was ist das jetzt hier für ein Ritt?
Stilmittel Polizei Alex, was ein bisschen verloren geht, meines Erachtens. Also es wird nicht konsequent durchgezogen mit dem,
überhaupt
mit dem Sprecher.
Mit nee,
dem
gar nicht.
Offscreen-Sprecher, pardon.
So, dann beginnen sie auch mit so einem coolen Mystery. Letzten Endes, also Mörder, ne, hinterlässt Hinweise.
Der Riddler.
Der Riddler in dem Fall, genau. Hier an der Stelle sei mal erwähnt, bei Pattinson, na, hiss er mit, was seine Performance betrifft. Aber Dano kann nur überragend gut schauspielern, sucht sich dafür aber auch immer die abgewichstesten Rollen, die er finden kann, habe ich so das Gefühl.
Definitiv.
Aber auch andere im ich sag mal im Nebendarsteller-Cast machen das sehr, sehr, sehr ordentlich, ne? selbst, also ja, so, ja, Zoe Kravitz.
Ja, Zoe Kravitz bin ich
auch
das
da.
Das ist eher mein Problemkind, wo ich noch nie ganz warm mit ihr geworden bin. Aber hier im Batman fand ich sie okayisch.
Ja. Also da passte sie vom Cast auf die Rolle, die sie, glaube ich, auch spielen soll als Catwoman da. Mhm.
Wer für mich eher noch ein bisschen hervorgestochen hat, um das reinzuschmeißen, ist halt für mich ganz klar Colin Farrell.
Ja, gut, aber das wussten wir ja schon vorher auch durchs Make-up. Und dann wird er aber ja gefühlt auch ein bisschen verheizt. Der hat halt da irgendwie seine 20 Minuten im ersten Drittel und taucht dann gefühlt nie wieder so wirklich auf.
Ja, das ist ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich so tief jetzt schon reintauchen will. Vielleicht erzählst du noch kurz weiter. Aber ich fand seine Art gut, ich fand seine Präsenz sehr gut.
Ja.
Und hattest du auch das Gefühl, manchmal, das sind die Augen von Colin Farrell und in der nächsten Sekunde, das ist doch der junge Robert De Niro. Diese Augen von ihm, mit dieser Schminke sah richtig oft hart nach Robert De Niro aus.
Du, es gab viele Kleinigkeiten, die ich halt richtig geil fand. Ich fand es auch gut, dass er mal zeigen, dass er halt sein Mascara macht, bevor er die Maske aufsetzt, der Batman.
Fand ich im Trailer
war halt
schon
immer
mega,
so dieses, dieses Bale Mascara mit Maske auf, zack, Maske ab, Mascara weg, zack, Maske auf, Mascara wieder da. Immer. So dieses, es ist nett, immer, dass da halt was dranhängt. Ich finde es super, dass wir kein nochmal Origin-Story-Retelling bekommen haben, sondern dass sie direkt einsteigen, dass sie auch nur Brotkrumm fallen lassen. Bam, er macht das seit 2 Jahren. Heißt, relativ jung, aber schon eine Weile dabei, aber vielleicht noch nicht überall so sophisticated, ne?
Bisschen so
aber
der Ansatz wie bei Spider-Man mit Tom Holland,
genau,
jetzt, dass man es
genau,
nicht so nochmal ein drittes Mal erzählt.
Ja, ist ja auch, genau, so jetzt. Ich fühlte mich die ersten 2 Drittel mega gehookt.
Mhm.
Und ich finde, das letzte Drittel, was dann so ein bisschen das große Finale darstellen soll, verstolpert das mega. Für mich mega. Ich fand das schwach in Summe. Das ganze Finale hat für mich gar keine Wucht so richtig.
Ja.
Und wenn du dann nochmal wirklich einen Schritt zurück machst und dir überlegst, okay, was ist jetzt in diesen 3-Stunden-Film wirklich passiert?
Alles.
So nach dem Motto, erzähl mal jemanden, ne, mach den Elevator-Pitch für The Batman. Ey, dann ist das halt eigentlich echt nicht viel Plot, ja? Nicht wirklich. Und ich fand dann die Auflösung oder diese große, und das ist die das große Ziel, worauf er hingearbeitet hat die ganze Zeit, ne, das Mastermind, die war halt so, dass ich sage, okay, also ja, aber ich hatte jetzt schon gedacht, dass ich ein bisschen mehr so das kam irgendwie nicht so richtig raus dann. Es war ein bisschen enttäuschend.
Es kam ja viele, die gemeint hatten, das ist so gritty Batman trifft auf 7, also 7. Und das, muss ich sagen, habe ich jetzt schon gespürt aus der Figur von dem Riddler heraus. Aber wie du auch gerade gesagt hast, die Auflösung, die Raffinesse dessen, auch mit dieser erzählerischen Wucht, die ich gerade auch zum Beispiel bei Fresh vermisst habe, die hat mir auch ein bisschen gefehlt.
Die erzählerische Wucht, zum Beispiel, erinnerst du dich bei Dark Knight, dieses, wir haben 2 Bomben, du fährst da und ich fahre dahin. Und die sind vertauscht. Und es stirbt halt eine Person auch. Da fehlt halt, ich meine, wer Dark Knight nicht gesehen hat, tut mir leid, ganz ehrlich.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ja, ist schon eine Weile her.
Ja, ist ja auch egal, aber da stirbt dann halt eine Figur, von der ich halt never ever hätte ich gedacht, dass sie die quasi aus dem Skript radieren. Ne? Und es war halt so ein What? Und das ist diese erzählerische Wucht, die du die du meinst.
Ja.
Und dieses Skript von Batman, konsequenzlos. Spoiler.
Ein Stück
Pretty
weit.
Much.
Und was du gerade gemeint hast in diesem Elevator-Pitch mit der Handlung, ich fand gar nicht, dass es zu wenig war, also zu wenig Handlung. Ich fand eher, dass es ein bisschen zu unfokussiert war, weil wenn ich auch nochmal zurückgeblickt habe und so nach 2,5 Stunden hatte ich auch immer wieder das Gefühl, ich kann der Handlung schon folgen jetzt mit Gangsterboss und Falcone und wie hieß der andere? Moreno oder wie er hieß? Keine Ahnung. Aber ich fand, es war einfach zu stuffed, zu viel.
Maroni
war es, genau. Es war von Batman, gritty, klein, schmutzig und du hast den Riddler, irgend so einen Psychopathen, war es dann so, du hast noch dieses riesige
Mob-Konstrukt.
Crime-Syndikat-Ding. Zurück über Alfred, den Butler, bis hin zu seinem Vater strickt und Pinguin noch dabei und dieses
Catwoman-Love-Story-Triangle,
bla. Und, oh Gott, das
ist so das Typische, wo du, glaube ich, als zum Beispiel auch als Comicleser dich gut abgeholt fühlst. Ich hatte da überhaupt keine Probleme. Ich kannte die ganzen Figuren, ich kannte deren Dynamiken und Geschichte und von daher war es für mich halt, glaube ich, auch so ein bisschen gegeben. Ne? Ich hatte da keinerlei Probleme. Ich brauchte kein Diagramm oder so dafür. Ne?
Mhm.
Und das ist halt auch gerade so dieses, es geht auf irgendwas zurück, irgendwelche Leichen von vor 50 Jahren, die irgendwer im Keller hat. Und das ist jetzt der große, das ist auch in den Comics durchaus eine gern genutzte Masche.
Ja.
Von daher, glaube ich, ist das noch okay. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem unfokussiert sein. Und ich fand trotz allem, ne, er hat eine konsequent langsame Erzählweise, ein langsames Pacing. Ja. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es Pacing-Probleme gab.
Das geht ja schon mit der allerersten Eröffnungseinstellung los, wo da jemand durch das Fernglas guckt. Und ich saß da.
Die ging lang.
Ah, deshalb geht der Film drei Stunden. Ja, das muss man erst mal 30 Sekunden hier am Stück stehen lassen, diese
Auf
Szene.
Auf jeden Fall.
aber für mich war es zu sehr Zickzack. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn du sagst, wir wollen halt nicht nochmal die Origin-Story erzählen, sondern wir gehen einen Schritt weiter und haben quasi so eine Art zweiten Film schon, wo wir die Welt halt noch viel weiter öffnen wollen. Bin ich nicht überfordert, weil Batman natürlich ich auch schon kenne, aber dann alle Charaktere wirklich reinzuwerfen, die man so hat und halt nicht nur diesen Riddler, so ein Psycho-Duell da draus zu machen, sondern wir schmeißen den Pinguin noch mit rein und wir schmeißen zum Schluss ja noch einen anderen mit rein, den wir aber zu Teil schon wieder rausschneiden mussten, wie wir ja gesehen haben, weil es extra Szenen auf YouTube gibt, wo man es gucken kann. Da habe ich schon das Gespür gehabt, da wollte man einfach ein zu großes Big Picture irgendwie direkt mit diesem Film halt auf die Leinwand bringen.
Und nochmal, ja, da sind ja halt auch audiovisuell absolute Leckerbissen dabei, ne? Einige Frames sind so unglaublich lecker, das ist schon große Klasse. Und das ist das, was ich meine mit Licht und Schatten. Wenn der Film klickt, wenn alles zusammenkommt, dann ist das wirklich großes Tennis, was sie da abfackeln, dass ich richtig, richtig feiere. Aber dann verstolpert das halt wirklich streckenweise zu sehr oder verliert den Fokus, wie du ja so schön gesagt hast. Und wie gesagt, für mich war halt das große Finale, ist so ein bisschen ins Wasser gefallen. guck den Film. Und deswegen habe ich versöhnlich 3,5 von 5 gegeben, 3,5.
Oh,
das ist eine solide 7 von 10, wenn du es umwandeln möchtest.
Ja.
Und damit bin ich ja aber hinter allen anderen zurück ein bisschen. Also der Querschnitt jetzt aktuell ist eine 8,1 im IMDb. Also er schrammt ganz, ganz, ganz knapp aktuell an den Top 250 der besten Filme aller Zeiten vorbei. Der neue Streifen.
Man muss ja auch sagen, dass mir fast eine kleine Genugtuung, auch ein bisschen wie bei Dune, so nachdem die ersten Kritiker reinkamen, nachdem der erste Schwall an Fan-Reviews reinkam. Bester Film des Jahres, über 9. Und mittlerweile hat sich dieser Score auch von Batman, ähnlich wie bei Dune, wieder relativiert, hat sich eben da im 8er-Bereich oder im 80%, 90%-Bereich bei Rotten Tomatoes halt eingefangen, wo ich sage, ja, da würde ich mitgehen. Aber für mich, gerade mit den Punkten, wie wir es auch gerade gesagt haben, gerade auch diese Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, so eine der letzten Einstellungen, wo dieses Auto so driftet und plötzlich kommt ein anderes da irgendwie durch die Gegend geflogen. Ja. Das ist einfach top.
Es gibt auch kurze Actionsequenzen, die sind auch on point. Es gab da die eine Schlägerei, wo es sind so Kleinigkeiten, dass du den Schweiß wegspritzen siehst bei den Schlägen. Das hat den unglaublichen Wuch gegeben. Das habe ich selten gesehen in Filmen, dass das gemacht wird. Und es gibt teilweise auch so kurze Sequenzen, ganz kurz, wo es nicht mal wirklich Action gibt. Da gibt es nur so eine 1-2-Kombi von Batman und dann geht er weiter, als interessiert ihn überhaupt nicht. Und das ist halt, wo ich dachte, das ist so, genau so funktioniert das mit Batman. Und das ist halt in Kombination auch, weil du gerade Score sagtest, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen. Der Score ist auch einfach fett, ne? Das Thema passt mega geil da in diese Welt. Und ey, ganz ehrlich, wenn du am Anfang und am Ende Nirvana spielst, dann gebe ich einen halben Punkt on top.
Ja, das haben wir schon damals zu dem ersten Trailer gesagt.
Ja,
das ist halt einfach super gut funktioniert. aber dann hast du am Ende gerade, auch weil du gerade beim Ende bist, hast du dann wieder so eine wir reiten, gehen Abendsonne, zwei Motorradfahrer wo ich auch da saß, okay, was sollen wir jetzt
sagen? Und da gab's doch
sagen?
Diesen krassen Unfall, oder? Das war eine der ersten Szenen, wo wir, glaube ich, Behind-the-Scenes-Bilder gesehen haben. Und da hat sich doch da einer jämmerlich mit dem Moped hingelegt. Ne?
War das? Ich habe schon wieder vergessen, ob das ein Nolan-Film war oder ob das hier war. Stimmt,
das war der. Kopfsteinpflaster nass. Und da hat sich einer mit dem Moped lang gemacht.
Ja, stimmt, einer der Stuntman.
Haben damals. Sie überraschenderweise rausgeschnitten.
Ach, komisch eigentlich, ne?
Ja, merkwürdig. Ich hatte ganz darauf gewartet. Und dann macht jemand dann den Helm ab und es ist Tom Cruise und ihm ist nichts passiert.
In Space, ja.
wo bist du da rausgekommen?
Oh, das ist gut. Ich war jetzt völlig überrascht, dass du The Batman mitgebracht hast. Deshalb, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht über den Score, aber ich würde...
Liar, Pants on Fire.
Wenn ich überlege, wo ich letztens, also 4,5 nicht, wenn ich überlege, was ich letztens eine 4 gegeben habe, ich würde mich wahrscheinlich auch bei einer 4 auch eher tendenziell...
Wow, sehr höher als ich.
Ja, na, ich fand die nicht schlecht, aber... dieses Siggi-Saggi da, dieses Unfokussierte, das war schon so, puh, da musste ich schon ein paar Szenen durchgehen, wo ich dachte, wie lange geht der jetzt nochmal genau? Ich bin gerade noch unentschlossen, vielleicht muss ich das immer noch ein bisschen sacken lassen. 3, 5, 4, vielleicht okay, Tendenz also
sind wir schon,
3, 8.
Aber wir sind schon in der Nähe.
Ja, wir sind relativ nah beieinander.
Okay. Na gut. Ja, aber sehr schön.
Aber Hut ab, dass du es so, ich sag mal, unbiased, so objektiv zusammenbekommen
hast. Ach so, du meinst, weil ich hier so als Marvel-Comic-Fanboy, dass ich da, wie hast du vorhin so schön gesagt, so ein bisschen esoterisch unterwegs wäre?
Ja, in die Richtung geht's auch.
Ich kann das ja, wie gesagt, das war halt sehr schön, dass ich das so, ich war selber überrascht, ne? Dass ich da so ein bisschen einen Schritt zurück machen konnte.
Du reifst, Alex. Du reifst. Ach, ja, interessant. Soll ich mal noch meine zweite Review hier noch auspacken, mein zweites Highlight?
Naja, dann hau raus.
Also Highlight in Anführungszeichen, weil wie gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen trostlos durch die letzten zwei Wochen gegangen. Seit dem 14. April im Kino Red Rocket.
Ah, jetzt doch.
Ja, neuester Film von John Baker und auch da letztes Jahr auf den Trailer gefreut, beziehungsweise über den Trailer gefreut.
Ich war ja hier die Stimme der Vernunft die ganze Zeit, ne?
Ich fand, das sah nach einer witzigen Independent-Komödie aus, hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es in Richtung von King of Staten Island vielleicht auch so ein bisschen geht. Hm? Wer spielt mit? Simon Rex spielt mit. Kennt man vielleicht aus diesen ganzen Ulk-Filmen, zum Beispiel Scary Movie-Reihe. Ansonsten an seiner Reihe zwei eher unbekanntere Schauspielerin, Brie Elwood und Susanna's Son. Und es geht um Folgendes. Achtung. Die glorreichen Tage von Mikey als Pornostar sind vorbei. Völlig abgebrannt schleust er sich bei seiner zukünftigen Ex-Frau im texanischen Nirgendwo ein und hält sich mit dem Verkauf von Cannabis über Wasser. Als er in einem Imbiss die junge Strawberry kennenlernt, kommt ihm die geniale Idee, den Teenie zur Pornodarstellerin auszubilden. Jedoch steht sich Mike mit seinen kriminellen Machenschaften meist selbst im Weg. Das ist erstmal die Story. Konnte man vielleicht so ein bisschen aus dem Trailer auch rauslesen?
Auf jeden Fall. Und ich hatte Schwierigkeiten, da den Protagonist zu finden.
Wenn man Schwierigkeiten mit der Story hat aus dem Trailer, muss man auch wissen, wie der Film gedreht ist und was für eine soziale Schicht der auch porträtiert. Weil du hast in diesem Film null Glanz. Überhaupt kein Glamour. Böse Stimmen möchten meinen, du siehst da White Trash. Ist eine Art Sozialstudie auch. Und es wirkt teilweise auch in diesem texanischen Setting direkt in so einem Industriegebiet neben Ölraffinerien wie so eine surreale Parallelwelt. Und auch optisch gedreht, Super 16, analog, viel Filmkorn, trotzdem quietschbunte Farben, Reißzooms, Reißschwenks, wirkt alles wie so ein 70er Jahre Billigporno-Gonzo-Movie, keine Ahnung. Auch das ist sehr eigen, aber ganz witzig gemacht eigentlich. Und viel über die Story kann man auch sonst fast nicht mehr erzählen, als wie ich es gerade zusammengefasst habe. Geht eher darum, wirklich die Charaktere so ein bisschen in ihrem Dunstfeld einfach zu begleiten. Und gerade die Figur Mikey, gespielt von Simon Rex, ist nicht toxisch maskulin, was glaube ich so eine der Hauptaussagen ist, sondern eher so ein richtig krasser Narzisst. Also ist ungut, er ist ungut für jedwede Beziehung um ihn herum, obwohl er glaube ich im Herzen ein guter Mensch ist, allerdings höchst manipulativ mit seinen Mitmenschen umgeht und absolut unehrlich ist. Und das Ziel, dieses junge Mädchen zu managen, dient, also zur Pornodarstellerin quasi zu erziehen, auch wenn er es ihr gar nicht sagt, seine wahren Absichten, dient halt letzten Endes nur dem eigenen Wunsch, wieder Erfolg zu haben im Business.
Ja.
Und er zockt, wie bei seinen alltäglichen Drogendeals, dabei nicht nur um Geld, sondern halt um das Schicksal eines jungen Mädchens. Und das könnte ein teils witziger Independent-Film sein, hat dadurch aber immer so einen faden Beigeschmack, der natürlich auch gewollt ist, eben um sowas, um seinen Charakter so ein bisschen halt aufzuzeigen. Und dennoch, und das war für mich dann noch so ein Lichtblick, auch speziell Richtung Ende des Films, suggeriert John Baker, dass Strawberry, dieses junge, naive Mädchen, so ein bisschen der Gegenpol zu diesem abgewichsten Pornodarsteller sein könnte, beziehungsweise so eine Art Seelenpartner sogar sein kann. Und das heißt, am Boden, unterhalb des sozialen Netzes, gescheitert im Leben und du glaubst, du kannst nichts mehr erreichen, gibt es vielleicht doch die Möglichkeit, im Nichts irgendwo auch sein Glück zu finden. Und das war, wenn man es rauslesen möchte, so eine kleine, nette Nuance. Aber ansonsten hat der Film jetzt keine krassen Spitzen. Er fließt teilweise so ein bisschen vor sich hin, auch wenn er so leicht komödiantische Ansätze hier und da hat. Mhm. Aber insgesamt ist ein sehr eigener Film und mit über 2 Stunden, auch speziell für dich, Alex,
auch
sicherlich wow. absolute Geschmackssache. Und oh. ich glaube, die bessere Wahl ist tatsächlich hier King of Staten Island. Der hat speziell auch, glaube ich, uns beiden halt wesentlich.
Ja, ging aber auch gute 2 Stunden, 20 Minuten oder so. Ne?
Hat uns ja aber ganz gut gefallen, auch in der Review-Episode, die wir gemacht haben. Und den würde ich sogar dann eher noch vorziehen, okay. weil der hier ist noch ein Stück weit spezieller, ruhiger, eigensinniger. Ich habe ihm aber trotzdem gerade wegen dem Ende dann auch noch 3 Sterne gegeben.
Mm.
Die Review-Welt sagt bei IMDb 7,2 insgesamt.
Wow, das ist ja schon aber...
Das ist schon...
Boxsolide, ne?
Ja, boxsolide. Und Rotten Tomatoes auch wieder 86% Reviews und 87% Zuschauerscore. Also die sind gut dabei, die Leute, und mögen diesen Film sehr. Anscheinend.
Interessant.
Seit dem 14.04. pardon, lief der. Red Rocket. Wahrscheinlich irgendwann demnächst auch wieder im Streaming-Programm.
Ja,
wenn wir schon nicht wissen, wann der große The Batman-Blockbuster kommt, dann weiß ich auch nicht, wann Red Rocket kommt, aber vielleicht erwähnen wir es irgendwann nochmal bei den Releases. Genau.
Aber ich würde sagen, du kannst uns ja erzählen, von denen wir, zumindest von dem, wo wir wissen, ne? Das und wann sie erscheinen.
Und da kommen wir wieder in so ein Diskussionsfeld aus, was bedeuten Reviews? Denn ab heute im Kino, 28.04. Everything, Everywhere, All at Once.
Finally. Der ist ja schon zur Legende erklärt worden, ja, vor zum Ritter geschlagen, alles davon, oder?
Wir sind ja auch immer
vor Monaten schon
in diesem Social Media Game und auf Instagram, der hier Rieks Filmkritiken, ja. Der beste Film womöglich aller Zeiten, den er gesehen
mindestens
hat.
Mindestens mal aus diesem Jahrtausend.
Das ist schon eine krasse Ansage.
Aber auch der Rest spiegelt das ja wieder, ne? IMDb-Rating
8,9 gerade.
Ja, und auch 30.000 Votes schon, also jetzt kein Zufall, ne?
Ja.
Das ist schon crazy.
Rotten Tomatoes 97% bei den Reviews und 92% immerhin noch bei den Zuschauern. Also das ist eine Ansage. Ich bin super gespannt und die Erwartungen sind ui.
Ja, leider sind sie jetzt bei mir auch echt richtig dolle hoch.
Ja.
Und ich bin gespannt, ob er denen gerecht wird, wirklich. Also ich würde es mir sehr wünschen, mal wieder so einen Film zu haben, der dich halt einfach komplett wowt.
Ja.
Ist eine Weile her.
Mhm.
Ich kann es nicht erwarten.
Okay, dann lass uns nicht weiter drüber reden. Lass uns vielleicht mal drüber gucken. Auch heute im Kino. Neuer Film von Gaspar Noé. Vortex. Ein Film quasi im Splitscreen-Verfahren gedreht und quasi dargestellt. Sehr interessant. Soll der massentauglichste Film bis jetzt von ihm sein. Und dadurch sagen manche,
was auch immer das bedeutet.
Kaum Exzess in dem Film. Langweilig. Nicht sein Bester dadurch. Aber hey, überzeugt euch selbst, wenn ihr da drauf steht. Noch ein deutscher Beitrag von Andreas Dresen. Rabbi Kurnaz gegen George W. Bush porträtiert so ein bisschen das von Murat Kurnaz, der da in Guantanamo eingebuchtet wurde, in so einer Art so ein bisschen deutscher Independent-Komödie. Also zumindest mit komödiantischen Anleihen. Fand ich sehr interessant, ob dieses Thema so geht. Siehe unsere Mauritanian-Review, also Drama ist vielleicht, weiß nicht, ausgelutscht an der Stelle, muss man jetzt schon Komödien draus machen. Auch ab heute Netflix, was für dich vielleicht? Bubble? Nicht The Bubble, nicht verwechseln, sondern Bubble. Anime-Film.
Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Hab nur gelesen,
bei Netflix hat noch ein paar andere Animes im Programm oder ins Sortiment genommen, die vielleicht weiter oben stünden auf dem separaten Anime-Backlog of Shame.
Hab nur gelesen, die Creme de la Creme war da irgendwie an Animationsleuten dabei. Also interessant.
Ja.
Ab morgen, zweite Staffel Undone auf Amazon Prime und Shining Girls auf Apple TV Plus mit Elizabeth Moss und Jamie Bell als zeitreisender Serial-Killer, Serienmörder.
Ja.
Irgendwie sowas. Wer Apple TV Plus hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ihr könnt Shining Girls ab morgen gucken. Ab dem 4.5. fand ich auch sehr interessant, wieder Netflix, Meltdown, Three Mile Island, eine Dokumentationsserie über den Atomkraftwerk-Unfall Ende der 70er Jahre in den USA. Nie groß was drüber gehört, aber Trailer können sie, Netflix. Trailer können sie einfach. Sah sehr, sehr interessant aus. Wir bleiben bei Netflix. Ab 5.5. kommt Clark, eine Miniserie mit Bill Skarsgård, der da einen oder den Stockholm-Syndrom-Gangster spielt. Trailer sah super abgefahren aus. Weiß nicht, hast du ihn gesehen?
Ja. Skarsgård ist halt genau der Richtige dafür.
Ja, also
den zu casten, oder? Crazy.
Charakterlich sowie inszenatorisch, glaube ich, ein riesiges Spektrum für diese 6-Folgen-Serie. Bin da super gespannt, werde ich wahrscheinlich mal reinschauen.
Netflix, und, ne? Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest.
Netflix und weitere Netflix-Serie, The Pandavaret. Eine Serie von und mit Mike Myers. Und das ist so ein bisschen, Austin Mike Powers Myers, teilweise ja, in
Mike
allen
Myers, genau
aber
der.
Danach und auch der Trailer. Aber ihr wisst Bescheid, ab 5.5. Damit kommen wir zu den Neuigkeiten.
Ja, bleiben wir bei den Releases, ne?
Oh Mann, was für ein Trick, Alex. Nächste Rubrik, gleiches Thema. Sad. Schieß mal los, was hast du mitgebracht an Neuigkeiten?
Ach, Spider-Man Across the Spider-Verse. Wir freuen uns drauf. Ne?
Welcher Teil? Welcher Teil, Alex?
Ach so, ja, paar Worte. Zweiter Teil, erster Part. Zweiter Part, erster Teil. So rum, ne?
Across the Spider-Verse, genau. Zweiteiler.
Genau.
Wurde verschoben, steht hier. Was ist da los?
Yes, again. Und zwar um schlappe 8 Monate.
Nice.
Ja, und da kann man sich ja nicht mal mehr mit den Ronas rausreden hier.
Das heißt,
oder?
Wann soll der ursprünglich kommen?
Also wir landen jetzt am 2. Juni 2023. Ob das der deutsche Starttermin ist, wird sich zeigen. Und das ist ja, wie gesagt, dann nur Part 1, ja. Da kommt ja dann irgendwann noch viel, viel später ein zweiter Teil.
Oh boy.
Was schön ist, ne? Nicht falsch verstehen, aber das bedeutet halt, dauert halt noch eine ganze Weile.
Oh Mann.
Müsste man vielleicht nochmal den ersten gucken. Lohnt sich. Kann man machen. Auch ein zweites Mal. Oder ein drittes Mal.
Lohnt sich meines Erachtens immer, ja.
So, weiter geht's.
Klingt auch nach Releases. Sony hat hier was angekündigt. Weiß ich, Feuer und Flamme, Alex, deine Richtung. Du hast das letzte Mal über Ghostbusters Afterlife gesprochen.
Genau, ich habe auch in meinen Top 10 über Venom gesprochen. Venom 2, um genau zu sein.
Beide kriegen eine Fortsetzung.
Ja. Also bei Ghostbusters total wenig überraschend.
Kommerziell sehr erfolgreich anscheinend.
Ja, kommerziell erfolgreich. Würde mich auch interessieren, ob sie den Bogen irgendwie dann doch hinkriegen, weil wir hatten, oder ich ja dann nochmal, du hast ihn ja schon ein bisschen eher gesehen, als ich ihn mitgebracht habe, hatten wir ihm ja prinzipiell bescheinigt, dass Potenzial da ist.
Ja.
Mal gucken, ob man es vielleicht mit dem zweiten Teil noch ein bisschen effektiver abgerufen bekommt.
Na gut, sie haben ja noch einen zweiten Originalteil, den sie jetzt quasi nochmal recyceln können. Also
von daher. Venom 3... ich brauchte Venom 2 ja schon nicht, aber Venom 1 war halt unanständig erfolgreich, von daher wenig überraschend. Venom 2 habe ich mir dann auch noch angeguckt, Oberfrechheit und
aber gleichwohl erfolgreich mich, anscheinend.
Ja, irgendwie auch halbwegs kommerziell erfolgreich, was auch immer das bedeutet, ne? Weil Sony hat ja quasi eine Spider-Man-Trilogie gecancelt nach dem zweiten Teil, weil er nur 700 Millionen eingespielt hat. Schön. Und jetzt hauen sie noch ein Venom 3 raus und ich fühle mich von dieser 3 tatsächlich ein bisschen persönlich angegriffen, muss ich gestehen. Ja? Habe ich echt keinen Bock drauf. Sorry.
Tja, Alex.
Und wenn dann auch noch da irgendwie so ein Cinematic Universe wirklich draus, ich will gar nicht anfangen. Das ärgert mich.
Okay, aber wir wissen Bescheid, wir können uns drauf einstellen. Neuer Ghostbusters-Film und neuer weiterer Venom-Film, um die Trilogie da voll zu kriegen.
So.
Weg vom Kino, ab zum Streaming-Gedönse. Das ist hier wieder dein Spezialgebiet. Und zwar hat uns Netflix so ein bisschen kurz das Herz stehen lassen.
Naja, jetzt muss man muss halt wissen, ne? Netflix hat quartalsweise so eine kurze Shareholder, ich sag mal, Q&A-Session, die werden auch auf YouTube veröffentlicht, die gehen immer so eine halbe Stunde und da werden halt einfach immer die letzten Quartalszahlen präsentiert, ne? Und danach ist in aller Regel, wenn es einen Subscriber-Zuwachs gibt, steigt die Aktie, wenn es einen Subscriber nach unten gehen, dann fällt sie ein bisschen und dann pegelt sich das aber immer wieder ein. So, jetzt, aus irgendeinem Grund, haben die 200.000 Subscriber verloren. 200.000 klingt jetzt erstmal total dramatisch, ist aber aus meiner Sicht, hätte ich gesagt, im Grand Scheme of Netflix, ja, Netflix weltweit, ist das doch ein Tropfen auf den heißen Saunastein, oder?
Wir reden 200.000 Subscriber. Von knapp 200 Millionen normalerweise, 180, 190 Millionen.
Ja, richtig. Ja. So.
Ja, trotzdem nicht wenig.
Boom, Aktie, 35% eingebrochen.
Das ist krass.
Das ist, ich habe ja gesagt gerade extra, deswegen habe ich das in der Einleitung gesagt, kommt immer mal vor, dass die schwankt dann, ja, aber 35% ist halt schon echt hart, ja, und wenn da dein Nettvermögen quasi dranhängt und errechnet, ja, aus dem Aktienwert, dann verlierst du da halt virtuell erstmal direkt Milliarden durch sowas. Und dann wurden sie tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen unruhig, also es waren, glaube ich, 54 Milliarden, die das ausgemacht hat, dieser Verlust. Und dann wurden sie alle ein bisschen unruhig, haben sich überlegt, oh, was kann man das machen, wir müssen Dinge tun. So diese
rotes Telefon.
dieser blinde Aktionismus, der dann ja irgendwie scheinbar, genau, und unter anderem, ja, kam jetzt raus, sie wollen weiter gegen dieses Password-Sharing vorgehen. Wer nicht weiß, was es ist, lebt hinter Mond aus meiner Sicht. Finde ich auch spannend, ich habe mich da auch privat nochmal ausgetauscht. Man muss ja immer auf der Zunge zergehen lassen. Netflix ist der teuerste Streamingdienst, ja?
Wir sind aktuell bei 18, wahrscheinlich demnächst irgendwo bei knapp 20 mit dem HD-Angebot.
Genau, so.
Nee, 4K,
und ich glaube, das lebt ein bisschen von diesem Account-Sharing. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da tatsächlich ihr blaues Wunder erleben, wenn sie das auflösen. Oder da wirklich einen Crackdown machen dagegen.
Ich hatte ja noch so ein paar Statistiken gefunden. Also man geht ja von knapp 200 Millionen Abonnenten aus, aber von fast, roundabout 600 Millionen Zuschauern.
Ja. Ja.
Also dreimal so vielen Leuten letzten Endes.
Klar, weil du kannst mit dem großen Netflix-Abo, glaube ich, 4 Leute können da gucken. Ja, im Idealfall eine Familie.
Mhm. Das war ja schon immer in den Gesprächen, wo sie gesagt haben.
Das ist ein offenes Geheimnis, ganz ehrlich.
Wir
weiß Netflix
das
auch. Genau, wir dulden das so. Aber jetzt geht's an den Subscriber und an den Aktienwert, also müssen wir irgendwas machen. Und ich weiß nicht, ob das halt
kontraproduktiv ist. Ja.
Ja, so angeblich gab es Diskussionen, ob man Werbung macht, vielleicht so ein doppeltes Modell, wie das glaube ich auch Hulu fährt, ne? Dass es eine Version gibt, die günstiger ist mit Werbung, eine, die teurer ist, dann ohne Werbung.
Kommt auch noch dazu, ja.
Genau, dann haben sie direkt angefangen, so Animationsdepartments einzustampfen. Da war zum Beispiel eine Produktion von einem super coolen Kultcomic Bones dabei, lange, lange angekündigt, ist jetzt eingestampft worden, sehr, sehr, sehr schade. Und ich bin gespannt, ob sie daraus jetzt nicht dann tatsächlich die falschen Schlüsse ziehen, denn gerade zum Beispiel dieses Animationsdepartment, ich gucke da auch Richtung Arcane, ne? Das ist ja nicht unbedingt nur der Content, der viel konsumiert wird, sondern der halt auch bei den Kritikern richtig, richtig gut ankommt, also hochwertiger Content ist. Und ich befürchte, dass sie den Umkehrschluss eher ziehen, dass es mehr Sinn macht, weiß ich nicht, Kung Fu Panda Animation 6. Staffel lieber zu machen, weil das gucken halt viele. Es muss nicht gut sein, Hauptsache es wird viel geguckt halt. Ne?
Ja.
So wie die Adam Sandler Filme, weiß ich nicht. Ne? Da geht dann der View-Account über Qualität. Deswegen ist ein Problem, dass diese unterdurchschnittlich teilweise Blockbuster-Filme von so vielen Leuten geguckt werden.
Da gehen mir auch bei diesem Thema halt so viele Gedanken durch den Kopf. Erst natürlich auch, weil zum Beispiel im Gegensatz dazu halt Disney gesagt hat, Account Sharing, gerne, wir sind die Gönner. Wir haben einen Marktanteil von 10-15%, also bitte, macht's
wir
gerne.
Wir sind froh, je größer der Marktanteil wird, desto besser, ne?
Richtig, ja. Genau. Und wir haben das finanzielle Backup letzten Endes.
Genau.
Und ich weiß ja nicht, Netflix hat sich ja aktiv, wie die anderen auch, halt aus Russland zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten tatsächlich da auch mit reingegangen haben.
Ja, auch absolut.
Kein kleines
Punkt,
Land.
Ne? Du musst ja halt einfach, also der Punkt ist doch, Netflix ist der...
Einer der Pioniere.
Der Wegebner gewesen, ja, der Pionier, genau. Die hatten immer die Vormachtstellung. Jetzt müssen sie halt, glaube ich, doch ein bisschen aufpassen, dass da nicht dran gerüttelt wird. Du hast mir noch eine Statistik geschickt tatsächlich, dass in Deutschland tatsächlich Amazon Prime Netflix abgelöst hat. Das muss man natürlich sagen, gut, Amazon Prime hast du halt aus diversen Gründen einfach da. Vielleicht auch aus anderen Gründen einfach dann da.
Ja.
Ist erstmal egal, aber schön die Statistik für Amazon natürlich, ne, an der Stelle.
Ist schön die Statistik, man muss aber auch sagen, da geht's um wirklich, also fast Promille, also wirklich wenige Prozentpunkte.
Ja.
Und Netflix hatte, glaube ich, letztes Jahr Amazon erst wieder überholt am deutschen Markt. Also auch da ist es quasi ein
Nee, das
ein,
stimmt schon, aber jetzt haben,
geben.
Ich weiß, aber jetzt haben wir ja gerade Dinge erzählt, die Netflix potenziell weniger attraktiv machen.
Ja, tendenziell,
so,
ja.
Und dann musst du halt gucken, ne, was du mit diesem Marktvorsprung machst, ob du den jetzt durch irgendwelche Kurzschlusshandlungen verstolperst vielleicht.
Ja, da muss man, glaube ich, jetzt echt ein feines Händchen dafür beweisen. Und ich finde es natürlich auf der anderen Seite dann immer schade. Es gibt ja viele auch in unserer, glaube ich, Social Media Bubble, die sagen, ja, ich habe jetzt mein Netflix-Abo gekündigt, da läuft immer so viel Schrott. Und wenn ich immer so Sachen lese wie, das ist ein typischer Netflix-Film, 2 von 5 Sternen, wo ich denke so, ja, aber seid doch froh, was die für einen Output haben. Und wie wir es gerade angesprochen haben, Arcane, Queen's Gambit, Love, Death and Robots, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, Marriage Story, Two Popes, was da alles schon kam an richtig, richtig hochwertigem Scheiß in den 5 Jahren, seitdem die selbst Sachen produzieren.
Wenn jedes 10. Projekt, das Netflix in Eigenproduktion raushaut, gut ist,
ja,
dann ist es in Summe an guten Produktionen immer noch mehr Content, als die anderen raushauen, sage ich jetzt mal.
Wenn Netflix
also
20...
Weiße Milchmädchenrechnung, ihr wisst schon, was ich meine, ne?
Wenn Netflix 20 Euro irgendwann kostet, und nichts weiter bringt, außer 2 Jahre eine neue Arcane-Staffel. Von mir aus, egal.
Nehmt's. Ganz ehrlich, ne? Die Leute haben sich lustig darüber gemacht mit Disney Plus, dieses Mandalorians zu Ende bei Abo, ne? Und dann Hallo Abo, Mandalorian 2. Staffel, ne?
Ja.
Das war ein Streamingdienst, der dem Leben eingehaucht wurde mit genau einer Serie.
Ja.
Und überleg dich mal, was es für die Menge an Content, die Netflix hat. Und da rede ich ja nicht nur von den Eigenproduktionen, die teilweise wirklich nicht gut sind, sondern auch der Eingekaufte, dieses Spektrum, das du da abdeckst. Der Preis am Ende des Tages für die Menge, Fülle an Content ist durchaus jetzt nicht von der Hand zu weisen, finde ich.
Gott, Dark fällt mir auch gerade wieder ein oder demnächst 1899, das nächste
Ja,
Projekt,
oder weißt du was?
So viel
demnächst
dabei.
Love, Death and Robots 3. Staffel.
Oh, Überleitung. Der Alex
Bam.
Ist ein Brückenbauer, wie man so schön sagt.
So. Ja, im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne. Man hört mich hämmern.
Wir sind bei den Trailern, genau.
Genau, wir sind jetzt bei den Trailern angekommen.
Bei den Teasern.
Muss man fast,
richtig.
Muss man eher sagen. Aber Love, Death and Robots ist doch ein schönes Beispiel.
Ja, hatte ich auch gerade schon mehrmals erwähnt, glaube ich.
Ja, genau. Super Händchen gehabt. Das ist toll, was da passiert.
Aber Aktiensturz.
Aber, nix aber.
Gesagt, nee, hier, Trailer-Schneid-Typ, geh mal zur Seite, ja. Bedien dich aus dem Rest, der schon da ist, und mach's billig.
Ja.
Wir haben jetzt ein Love, Death and Robots Season oder Part oder Volume 3 Teaser.
Mhm.
Wo, glaube ich, wenn ich, also, ich glaube, es gibt glaube ich, ein Bild, was ich nicht erkannt habe, aus welcher Folge das ist.
Ja,
aber sonst ist das nur ein Supercut aus allem, was wir schon kennen.
Aus Netflix-Serien, anderen Netflix-Serien und
das
dann
auch
irgendwann
noch top,
auch mal aus Staffel 1 und Staffel 2 von Love, Death and Robots. Ich habe auch auf die neuen Bilder gewartet. Ich wollte halt wissen, was ist denn jetzt, wie unglaublich gut sind denn die Animationen geworden? Was ist an stilistischen neuen Kurzfilmen dabei? Und ich konnte mir halt nichts mehr aus dem Trailer rausziehen. Ich will es dem Teaser. Ich will es dem Teaser nicht absprechen, dass er gut gemacht ist. Ist er?
Ja,
beim Audiovisuell wieder das typische Love, Death and Robots Feuerwerk, das passiert, kurz vor dem epileptischen Anfall.
Ja, nicht ganz so krass fand ich vor allem. Also mir hängt immer noch der Trailer damals von der ersten Staffel, wo ich dachte,
Staffel
ich bin überfordert von diesem Trailer. Was habe ich da gerade gesehen?
Ja, nichtsdestotrotz, ich freue mich mega drauf. Ist mir auch egal, ich hätte es so oder so geguckt, Trailer hin oder her.
Mhm.
20. Mai. Wissen wir jetzt auch. Geht's weiter.
Ja, wir hatten ja damals schon gesagt, auch wo wir über Love, Death and Robots gesprochen haben, in der ganzen Episode quasi, wir hatten in der ersten Staffel 18 Folgen, hatten jetzt in Volume 2 nur 8 oder 9 waren es, glaube ich, in dem Sinne, dass sie es direkt aufgetrennt haben. Einfach vielleicht, um den Fluss zu erhöhen. Vielleicht kommt ein viertes Volume direkt schon nächstes Jahr.
Genau, vielleicht ist dann der Abstand nicht so groß. Also wäre natürlich super, wenn sie das weiterführen würden. Ich freue mich trotzdem ungemein. Zeit genug auf jeden Fall. Nochmal 2, 3, 4, 5 von den Favorites aus der ersten und zweiten Staffel nochmal zu schauen.
Definitiv, genau. Bin gespannt, ob da nochmal, also wird sicherlich nochmal ein richtiger Trailer kommen. Ist jetzt auch tituliert nur als Teaser.
Ja.
Das wäre für mich auf jeden Fall nochmal ein Kicker und ein Anreiz. Aber wir haben ja noch einen knappen Monat Zeit, wie du gesagt hast, 20. Mai auf Netflix. Und damit kommen wir wieder zum großen Blockbuster-Superhelden-Kino.
Klar.
Wie angekündigt.
Bam. So, ich habe meine Fanboy-Kappe wieder aufgesetzt nach der kritischen Review von Batman.
Thor, Love and Thunder. Oder wie der deutsche Titel ist, wie ich mal gelesen habe, Thor 4, Love and Thunder.
Gut, für alle ich finde die 4 ist wichtig an der Stelle auch.
Ich weiß nicht, ob es der offizielle Titel ist, aber auf irgendeiner Filmseite stand Thor 4, Love and Thunder.
Genau, aber wie du gesagt hast, ein Teaser, ne? Es ist wieder nur ein Teaser.
Teaser, stimmt. Heute haben wir gar keine Trailer hier in unserem
Super überrascht, mega kurz tatsächlich auch, ne? Nicht hier so ein 3,5 Minuten Riemen, wie wir das denn irgendwie, der Trend geht ja zu langen Teasern und Trailern.
Ja, furchtbar finde ich das, ehrlich gesagt, aber ja.
Hier ganz kurz das Wichtigste eigentlich abgehandelt, nämlich Teaser sagt uns, wann spielt das Ganze, mit wem spielt das Ganze
und wessen Handschrift trägt das Ganze.
Genau, ja. Und dann 6. Juli bringt es nicht mehr lang hin. Viel Spaß. So, die Handschrift, Taika Waititi ist back, das wussten wir ja schon.
Mhm. Wie dritter Teil, Ragnarok, auch hier wieder
richtig,
mit der Regie am Start.
Ja, und siehst du halt schon in 60 Sekunden Teaser oder 90.
Auch mit der Musik, die im Trailer verwendet wurde, kann man sich natürlich irgendwo dann auch von James Gunn und den Guardians abgucken. Auch weil sie natürlich auch hier wieder eine Rolle spielen, aber.
Genau, das ist ganz wichtig, ne?
Merkst schon, dass es auch bei Tilly
Genau, der Sprecher in unserem Intro heute hat ja gesagt, Chris Hemsworth, Thor muss sich das Rampenlicht teilen, denn wir wissen ja, es hört da ein bisschen auf, wo Endgame ja auch geendet hat. Nämlich, dass Thor und die Guardians so ein bisschen zusammen abhängen.
Mhm, genau.
Und scheinbar haben sie das dann fortgesetzt oder setzen sie das halt fort.
Mehr oder weniger. Es wird wahrscheinlich relativ schnell abgefrühstückt sein.
Ich glaube auch. Das, was man im Teaser sieht, ist wahrscheinlich so in den ersten 30 Minuten und dann war's das. Dann hast du das Setup für Guardians 3, ne? Und dann geht Thor 4 weiter. Du siehst kurz Tessa Thompson, du siehst eine angedeutete Trainingsmontage, wo ich schon mega Bock drauf habe, wie er halt die Pfunde verliert.
Ja.
Er ist ja wieder fit. Und wir wissen ja schon, Russell Crowe als Zeus.
Oh,
und Christian Bale als Bösewicht spielen ja mit. Und Russell Crowe siehst du ganz kurz von hinten angedeutet, ne? Da fängt den Blitz. Christian Bale haben wir noch gar nicht gesehen. Und das sind ja zwei Wahnsinns-Schwergewichte, ne? Christian Bale, ich bin gespannt, ob er tatsächlich sich
einen
zum...
Hast du gegen Russell Crowe's Körperfülle gemacht?
Nein, ich habe einen Witz gegen Christian Bales Wandelbarkeit gemacht.
Okay. Wieso, hat er abgenommen oder zugenommen?
Oder Oscar? Weiß ich nicht, vielleicht ist er tatsächlich ein echter Dämon jetzt. Keine Ahnung.
Method Acting.
Zutrauen würde ich es ihm. Nee, aber also das zu wissen und dann stattdessen zeigen sie uns Natalie Portman als Thor.
Hammerwürdig.
Ja, aber es ist ja mehr als das. Sie ist ja nicht nur hammerwürdig, das war ja der Captain auch. Spoiler. aber sie ist ja mehr, sie ist ja wirklich Female Thor an der Stelle quasi. Ja. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, ist das so ein Multiverse-Ding oder, ne? Stellen Sie ja jetzt jede Menge Fragen, denn das Marvel-Universum dreht ja gerade frei.
Du bist also quasi von deiner Comic-Herkunft auch unbefleckt, was das angeht, die Storyline?
Naja, was heißt, also es gibt natürlich viel mehr Storylines, ne? Mit der Figur auch, die Natalie Portman porträtiert. Das ist auf jeden Fall nicht neu. Das gibt's. Das gibt's.
Aber wie sie es im Detail hier ausmanövern.
Richtig. Da gibt's mittlerweile auch mehr als eine Story, wie die das dann jetzt hier genau neu zusammenbringen, dass das halt in das MCU reinpasst. Das wird dann sicherlich ein Stück weit was Eigenes werden an der Stelle.
Oh Mann, ich komme nicht über Russell Crowe hinweg, dass er mitspielt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, und
ich
dachte, im Trailer,
wer ist denn da süß? Was fängt der denn da? Wer ist das denn? Ach, egal. Nee. Ich gucke jetzt nicht bei IMDb nach. Aber okay.
Mega, oder?
Ja, bin gespannt und bin vor allem auf die Film im Film-Theater-Vorstellung wieder gespannt, die wir ja auch schon bei Ragnarok gesehen haben. Da freue ich mich, ja. Vielleicht ist wieder Matt Damon dabei.
Matt Damon, ja.
Richtig gut.
Wieder vergessen, ja, aber großartig.
Großartig.
Freut mich, wie gesagt. Genau, 6. Juli und auch dieses kurze Wiedersehen mit den Guardians. Einfach dieses, übrigens, die gibt's noch, ne?
Ja.
Da ist noch was.
Ja. Wir waren kurz davor, das in der letzten Sendung nochmal aufzugreifen, weil es mittlerweile hieß, Guardians of the Galaxy Pre-Production direkt schon einen Rekord gebrochen, glaube ich, obwohl es noch nicht mal wirklich mit der Produktion letzten Endes
gestartet. Die sind doch jetzt in Produktion.
Ja, Pre-Production.
Schon eine Weile.
Aber sie drehen noch nicht, oder? Drehen sie schon? Drehen sie schon?
Ich bin der Meinung, dass sie auch quasi nur noch eine Woche drehen und dann sind sie durch, soweit ich
weiß.
Okay,
dann ist Alex da weiter als ich. Auf jeden Fall haben sie schon einen Rekord gebrochen mit den meisten kostümierten Make-up-Menschen in einem Film.
Ich folge doch den ganzen Stars auf Insta und die posten doch ständig behind the scenes im Kostüm. Also die sind sehr, sehr fleißig.
Ah ja, okay. Dann folgt Alex und folgt unserem Twitter-Account zum Beispiel.
Genau.
Was auch wieder eine super Überleitung eigentlich ist.
Ja, nämlich?
Oder hast du noch was zu Thor?
Nein, ich habe nichts mehr.
Okay, dann bleibe ich dabei und sage, dann folgt uns zum Beispiel auf Instagram, da ist oder Twitter. Twitter, da ist nämlich der Alex immer fleißig mit retweeten. Folgt uns aber gerne auf Instagram, da versuche ich immer irgendwie die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Oder natürlich auch Facebook.
Da war ja was.
Da hängt noch was hinten dran. Findet uns, folgt uns unter unserem Namen. Der lautet Alex.
NSRT Podcast.
Genauso in die Tastatur hämmern und genauso lautet auch unser gleichnamiger Hashtag.
NSRT Podcast.
Ah, das war ein bisschen schneller, also dann Achtung beim Abtippen, wenn ihr es jetzt gerade hört. Und
180 Wörter die Minute, hört. Bam.
Whatever.
Okay.
Und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende der Folge.
So ist es.
Machen wir hier den Sack zu. Batman war heute ein großer Block, den wir durchgeprügelt haben.
Ja, finde ich super. Vielen Dank dafür. Es war mir tatsächlich ein inneres Bedürfnis und es war schön, dass du mir die Plattform geboten hast heute.
Alex, wir haben ja damals schon gesagt, wir machen das nicht des Famous wegen oder weil wir Spaß daran haben, sondern einfach, weil das unser Ventil ist.
So ist es tatsächlich leider, ja. Ich bin froh, dass es gerade aus meinem System raus ist. Und
bitte gerne.
Wenn vielleicht tatsächlich der ein oder andere Spaß dann beim Zuhören hatte, freue ich mich. Von daher erstmal vielen Dank an dich, dass du der Spielball warst für genau das heute und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aktuell können wir sagen, bis nächste Woche, glaube ich sogar, weil es nicht eine Pause gibt, meine ich, denn wir hatten ja schon angeteasert, der Plan dieses Jahr, löchrig wie ein Schweizer Käse.
Nee, passt auf jeden Fall. Wir sind zurück nächsten Donnerstag auch wieder mit einer Folge. Ansonsten weitere Details über Social Media, wie gerade angekündigt. Und Alex hat es gesagt.
Bin begeistert. Bye-bye.
Wir sind raus. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.